redet, ist nicht tot.
Ich war noch nie in Israel. Das ist jetzt nichts Besonderes, weil ich in den meisten Ländern noch nie war. Aber Israel ist jetzt dann doch auf eine sehr enge Weise mit der Bundesrepublik verbunden. Und das hat sicherlich historische Gründe. Also in meiner Wahrnehmung des Landes Israel oder meine Wahrnehmung des Landes Israel ist ungefähr so wie meine Wahrnehmung des Landes Bayern. Da habe ich auch das Gefühl, dass die Bundesrepublik ohne Bayern nicht so existieren würde, wie sie existiert. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Bundesrepublik ohne Israel nicht existieren würde, wie sie existiert. Und umgekehrt, also Bayern ohne die Bundesrepublik beziehungsweise dann Israel ohne die Bundesrepublik. Darum ist es zwar ein Land, das relativ weit weg ist, von dem ich eigentlich auch sagen könnte, soll ich denn da, ist ja weit weg, fahre ich halt woanders hin, wo es näher dran ist, muss ich meinen Arsch nicht so lange in den Flugzeugsitz quetschen. Aber wie gesagt, Israel finde ich insgesamt dann doch noch ein wenig interessanter. Ich habe glücklicherweise Ohren und Augen in Israel und diese Ohren und Augen gehören Simon Groneberg.
Hallo Holgi.
In Jerusalem sitzt du und studierst.
Genau.
Was studierst du?
Ich studiere Filmproduktion an einer privaten Schule hier mitten im Stadtzentrum.
Warum studierst du ausgerechnet in Jerusalem an einer privaten Schule Filmproduktion? Gibt es das nicht irgendwo anders?
Ja, warum nicht? Also die Schule selber ist meiner Ansicht nach eines der besten, die ich persönlich jemals besuchen kann. Die Lehrer bei uns kommen direkt aus Los Angeles, also es ist eine amerikanische Schule hier in Jerusalem. Und ich bin in Deutschland als Fotograf tätig gewesen und dadurch sehr hands-on gewöhnt. Und bei uns besteht der Unterricht zu 70% aus Learning by Doing und 30% Theorie, kann man so sagen. Und das ist für mich persönlich der beste Weg, jetzt das Thema Video zu lernen.
Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, ausgerechnet in Jerusalem? Also das ist, man muss in ein anderes Land, also hier gibt es überall Filmschulen, oder man geht nach Amerika, weil da ja Hollywood ist. Wie bist du ausgerechnet auf Jerusalem gekommen?
Also momentan ist es jetzt mein 5. Mal in Israel. Ich war das erste Mal 2009 zum Besuch meiner Schwester, die damals in einem Kibbutz Volontärsdienst gemacht hat, zu Besuch da. Und als ich in Tel Aviv aus dem Flughafen damals ausgestiegen bin, habe ich mich sofort in dieses Land verliebt und bin zum Wiederholungstäter geworden.
Ich dachte, es gäbe irgendwie so unter der Hand, würde man dann sagen, ja, wenn du eine super Schule willst, dann musst du nach Jerusalem auf die. Wie heißt deine Schule?
Die Schule heißt King School of Media.
Wie ist Jerusalem? Was ist das für eine Stadt?
Eine wunderschöne Stadt. Jerusalem ist sehr multikulturell. Entgegen dem, was wir in Deutschland immer in den Nachrichten hören.
Ja, Jerusalem, alles alte Häuser und bärtige Männer mit so Löckchen.
Ja, und man stirbt da.
Genau, ständig.
Ständig und dauernd. Also ich bin jetzt insgesamt jetzt bis auf 6 Wochen jetzt ein ganzes Jahr schon hier. Und Jerusalem ist sehr, sehr modern. Also es gibt natürlich die Viertel, die eben ihre 3.500 Jahre alt sind, aber es gibt genauso das IMAX-Kino, was ich hier vom Fenster aus sehen kann. Also es gibt auf jeden Fall sehr viel mehr, als wir in unserer Wahrnehmung in Deutschland von dieser Stadt wahrhaben wollen oder wahrhaben können eher.
Gezeigt bekommen.
Richtig.
Ist Jerusalem, also war man in Israel, wenn man in Jerusalem war? Oder ist das so ein New York ist nicht Amerika-Ding?
Ja, absolut. Also Jerusalem unterscheidet sich von allen anderen Städten hier in Israel. Also das krasseste Beispiel ist so Tel Aviv. Das ist so die Mittelmeermetropole, wo 7 Tage die Woche bis in die Morgenstunden gefeiert wird. Und danach gehst du an den Strand und erholst dich schön. Da wird gerade ein 5-Sterne-Hotel nach dem anderen gebaut und gehört, glaube ich, zu den 20 teuersten Städten der Welt.
Ach.
Weil da momentan einfach so ein Riesenboom ist. Apple und Google kaufen für Milliardengelder eine Firma nach dem anderen hier aus Israel. Und diese ganze Start-up-Szene explodiert momentan. Und das lässt sich auch in dieser wirtschaftliche Boom in gewissen Hightech-Sparten, das lässt sich auch sehen, so wie in den Mietpreisen und alles und dieser ganze Hype, der um die Stadt Tel Aviv passiert. Das ist unfassbar teuer. Also wenn du in einen Café gehst, so ein besseres Starbucks, da zahlst du für dein Brötchen zahlst du locker mal 7 €.
Mhm.
Was übrigens auch der Durchschnittspreis im ganzen Land für ein 0,3er Bier ist.
Mhm. Warum ist das so teuer?
Gute Frage, nächste Frage. Wahrscheinlich, weil sehr, sehr viel importiert werden muss.
Mhm.
Oder sehr, sehr viel importiert wird. Und weil gerade jetzt in Tel Aviv ausgehend Wirtschaftsmacht ist. Also es wird sehr, sehr viel Geld auch damit verdient. Und warum es so teuer ist, weiß ich nicht wirklich. Also es ist 25% teurer als im europäischen Durchschnitt generell hier in Israel zu leben.
Kann der Israeli sich das denn leisten oder krebst der die ganze Zeit am Existenzminimum rum? Wenn es so schnell so stark boomt, hat es ja oft viele Opfer, ne?
Ja, ja, also es gibt schon genauso wie in Deutschland die Leute, die davon profitieren und auch die Leute, die leider da irgendwie unter die Räder kommen. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt ein Wirtschaftsboom in Israel allgemein herrscht. Es gab jetzt letztes Jahr große Budgetkürzungen überall, weil Israel das gemacht hat, was viele europäische Staaten besser hätten machen sollen zum rechten Zeitpunkt. Aber trotzdem geht es manchen Sektoren hier so gut, dass es funktioniert. Und ich habe viele Freunde, die 2 bis 3 Jobs arbeiten. Eine Bekannte von mir arbeitet in 5 Jobs. Die sind halt sehr, sehr fleißig, die Menschen hier. Also nicht so gut organisiert wie wir in Deutschland, aber trotzdem sehr, sehr fleißig und sehr hart am Arbeiten. Und so kann man sich dann das auch leisten.
Nicht so gut organisiert, heißt das so ja, wie in Italien?
Also
so ein bisschen unpünktlich, aber alle haben gute Laune und das funktioniert ja trotzdem irgendwie.
Also das erste Wort, was ich dir heute beibringe, ist Balagan. Balagan, das kann man nicht wirklich in Deutsch übersetzen, aber das steht für das englische Wort Mess. Und das, also wenn du dieses Wort kennst, kommst du eigentlich ziemlich gut durch Israel durch. So, wenn der Bus einfach mal eine halbe Stunde nicht kommt, Balagan. Wenn irgendwie mal wieder zig Autos auf der Autobahn stehen bleiben, weil es hier keinen TÜV gibt, dann ist es ein Balagan. Also es ist hier ein bisschen chaotisch, aber die Leute sind hier eigentlich sehr, sehr locker, sehr offen, sehr, sehr freundlich, extrem gastfreundlich. Hätten wir in Deutschland nur 10% dieser Gastfreundschaft, ich glaube, da hätte es mir mehr Spaß gemacht, in Deutschland zu bleiben, oder?
Balagan würde ich jetzt dann wahrscheinlich übersetzen mit dem deutschen Begriff Wurstigkeit. Also ne, so alles so ein bisschen Murks halt. Irgendwo
ja,
ist
ja.
Wahrscheinlich so Murks. Ja, Murks würde es vielleicht treffen, aber wenn ich von Murks rede, dann meine ich das negativ. Meinen die Israelis Balagan negativ oder ist es halt eher so, naja?
Ja, was auch immer so, ja.
Ist halt
shit
so.
Shit happens.
Ja, okay, shit happens, verstehe.
Shit happens ist so, macht ja nichts. Ja, ich glaube, was wir, ich komme ja aus Süddeutschland, bin ja Schwabe, ich oute mich jetzt an dieser Stelle.
Hast du schon, als du deinen ersten Satz gesprochen hast, aber nur zu.
ja, es ist halt wirklich, ich bin halt in einem Deutschland aufgewachsen, das hört sich jetzt so dramatisch an, ich bin in einem Deutschland aufgewachsen, wo halt alles wirklich durchorganisiert sein muss und das ist der einzigste Weg, wie man erfolgreich durchs Leben kommt, maximale Organisation. Aber hier ist halt genau das Gegenteil und es funktioniert halt trotzdem und ich glaube, das ist einfach interessant zu sehen, dass trotz vielen chaotischen und ich meine jetzt nicht irgendwie sicherheitschaotischen oder Erdbebenkatastrophen chaotischen Bedingungen, eher so, ja, Bus kommt halt nicht oder Bus kommt dann irgendwann mal später und du musst zur Rush Hour dann wahrscheinlich in der Mitte vom Bus auf dem Boden sitzen, aber macht ja nichts, du kommst ja trotzdem in die andere Stadt. Also es ist halt wirklich anders, aber ich glaube, man kann sich daran gewöhnen und man kann auch das gar nicht schlimm finden, dass es hier ein bisschen chaotischer und wilder und bunter ist als da, wo ich jetzt herkomme.
Als du dann nach Israel gegangen bist, eine meiner Lieblingsfragen, was hast du erwartet und was hast du vorgefunden? Weil ich auch gerade Israel, da erwartet man ja unendlich viel. Es ist irgendwie historisch, also es ist so alt, die Geschichte Israels und des Volkes Israel und was da alles dranhängt. Also eigentlich kann man doch nur enttäuscht werden, wenn man da hinkommt, oder? Weil das werden ja genauso Pfeifen sein wie alle anderen auch, also wie du, wie ich.
Ja, noch viel schlimmer. Also nee, also was habe ich erwartet? Das ist eine sehr gute Frage, weil wie gesagt, ich bin jetzt das fünfte Mal in Israel und habe letztes Jahr ein halbes Jahr auch als Volontär in einem Kibbutz gearbeitet.
Also ich würde zum Beispiel den Hauch der Geschichte erwarten.
Ist okay, der dazu ja, viel? Ja, der haucht einem ziemlich jeden Tag ziemlich direkt ins Gesicht. Aha. Also ich wohne 10 Minuten Spaziergang von der Altstadt entfernt. Und die Stadt Jerusalem selber, die hat so viel Geschichte, also von der Gründung König David, also diese historischen Persönlichkeiten über die Kreuzfahrer, türkische Besetzung, englische Besetzung, bis hin zur Gründung vom Staat Israel selber. Also da man denkt so, bevor man herkommt, ja, wow, da hat man immer so von gehört, von dieser Stadt, und irgendwann kommt man hierher und man erwischt sich dann 3 Uhr nachts im Supermarkt, weil man noch ein Päckchen Milch kaufen will, weil man irgendwie Hunger auf Cheerios hat. Also es ist schon sehr, sehr, sehr anders, als man, was man auch immer erwartet, ist es anders, aber für mich persönlich sehr, sehr beeindruckend, immer wieder aufs Neue, wie, also man spürt tatsächlich diese Geschichts, die Geschichte der Stadt und des Landes auf jeden Fall mehr als nur einmal, wenn man hier ist.
Du beschreibst das ja als einen lebenswerten Ort. In Tel Aviv, absolut, sagst du, wird es wahnsinnig teuer, da boomt es ohne Ende. Nichtsdestotrotz ist, und das ist auch wieder der Blick von außen, im Grunde das Land im permanenten Ausnahmezustand. Weil
dauernd gefeiert wird? Oder?
Weil eine ständige Terrordrohung oder Kriegsdrohung von irgendwoher kommt.
Ja.
Wie geht das zusammen?
Sagen wir so, Menschen in dieser Region, egal jetzt ob jüdisch, muslimisch, christlich, was auch immer, Atheist, ist ja ganz wurscht. Die Leute sind hier wirklich den Krieg satt. Also und viele meiner jüdischen Freunde hier, also meine jüdischen Freunde sind die einzigsten Leute, die ich kenne, die Holocaust-Witze machen.
Das sind auch die einzigen, die das dürfen.
Ja, richtig, genau. Aber das zeigt so ein bisschen die Mentalität dieser Leute, die sagen, hey, ich kann drüber heulen, ich kann depressiv werden und die ganze Zeit irgendwie sagen, oh je, meine, die Welt ist so schlecht und wir werden alle sterben. Oder man genießt das Leben einfach und macht das Maximale daraus. Und das ist dann eher die Art, wie hier das angegangen wird. Und diese Bedrohung hier, die ist real, aber es gibt hier halt wahnsinnig gute Sicherheitskräfte und die Zivilbevölkerung selber ist wahnsinnig aufmerksam. Wenn du mal zu Besuch hierher runterkommst, was ich sehr empfehlen kann, dann kannst du gerne mal einen Test machen. Einfach deinen Rucksack für 10 Sekunden irgendwo unbeaufsichtigt stehen lassen. Dich werden 20 Leute ansprechen, ob das dein Rucksack ist. Mhm. Was in Deutschland einfach nie passiert.
In Deutschland kriegst du ihn geklaut.
Ja, kriegst du ihn geklaut.
Na gut, wenn man hier davon ausgehen müsste, dass auch ein Sprengsatz drin sein kann, würde man ihn wahrscheinlich auch nicht geklaut kriegen, oder?
Lass es anders formulieren. In Deutschland sind wir ein bisschen zu blauäugig, was das Thema Sicherheit angeht. Wir brauchen nicht mehr Kameras, aber ich glaube, dass man einfach ein bisschen mehr aufmerksam ist mit dem, wo wir uns drin bewegen. Und gerade wenn irgend so eine Tasche wirklich rumliegt, dass man da einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit der Sache widmet. Also ich war
aber warum sollte ich das tun? Denn also die Bundesrepublik ist nicht von Anschlägen bedroht. Ich meine, das ist ja der Unterschied.
Naja, doch, so ein bisschen schon, aber
sagt der Innenminister, aber das ist halt ja, Unsinn, was der Innenminister sagt. Ne?
Aber sagen wir mal so, hier ist die Sache mit dem Terror realer als in Europa generell.
Ja.
Aber es gibt halt wirklich keinen einzigen Moment, wo ich hier war, wo ich mich bedroht gefühlt habe. Also auch jetzt, wo die Sache mit Syrien war, da war ich außer Landes, da war ich in Deutschland, meine Familie besuchen. Aber nicht deswegen, sondern hat sich halt irgendwie so zeitlich ergeben, wo es sich da ein bisschen hochgeschaukelt hat zwischen den zwei Ländern. Aber trotzdem ist halt wirklich so, dass die Leute sehr, sehr viel Spaß haben und du merkst halt wirklich nichts. Es wird an jedem Busbahnhof kontrolliert, es wird an jeder Einkaufsmall kontrolliert.
Inwiefern kontrolliert jeder Einzelne, der da rein will, oder?
Ja, also wenn du eine Tasche dabei hast, musst halt aufmachen und reingucken lassen. Und da ist halt meistens mein MacBook drin und dann wirst du dann weitergewunken. Also du bist jetzt nicht gefilzt wie am Flughafen, sondern das ist halt allein schon ein bisschen Abschreckung, dass man, wenn man ein Schurke wäre und man irgendwas im Schilde führt, da wirst du auch voll von abgeschreckt. Also es stehen halt überall.
Zumindest so Spontantäter,
Ja,
die, genau, ja.
genau. Also,
Ist diese Alltagsparanoia, die du beschreibst, also wenn irgendwo eine Tasche rumsteht, kommen sofort Leute und sprechen dich drauf an, wirkt die sich auf die Lebensqualität aus?
nö.
Oder ist das so ein Ding, was parallel läuft?
Das ist so ein Ding, was parallel läuft. Also es gab jetzt ungefähr 2 Wochen her gab es einen Anschlagsversuch auf einen Bus in Tel Aviv, ein bisschen außerhalb. Und da wurde halt versucht, mit einer Splitterbombe eben Zivilisten im Bus zu ermorden. Und da hat halt jemand den Rucksack gesehen, hat den Busfahrer zum Anhalten bewegt und alles sind raus und das Ding ist hochgegangen, nichts ist passiert. Also die einzige Verletzung war ein leichter Tinnitus von einem der Sicherheitsleute. Also es ist halt schon so ein bisschen, also es, sagen wir so, es ist momentan das friedlichste Jahrzehnt, was das Land erleben durfte. Es ist sehr, sehr entspannt. Dennoch gibt es momentan sehr, ich will nicht sagen sehr beunruhigende, aber es gibt momentan immer wieder Einzeltäter, die versuchen, ein bisschen Unruhe zu stiften, gerade was diesen Bus angeht. Oder im November wurde ein 18-jähriger Soldat, der auf dem Weg nach Hause war von seiner Base, der hat gerade seinen Wehrdienst begonnen, von einem 16-jährigen Palästinenser ins Genick mit dem Messer abgestochen. Was jetzt in den Medien halt nicht berichtet wurde. Also in
Also,
England ist ja was Ähnliches passiert. Da ist auch jemand abgestochen worden. Das war ein weltweiter Skandal. Wenn es jetzt hier passiert, interessiert es niemanden. Aber
niemanden mehr, weil es halt eigentlich der, zumindest auch von außen betrachtet, der Normalzustand für Israel ist, dass da
ja, ist
ständig jemand
ja.
sich gegenseitig irgendwie
Ja.
umbringt, mit Raketen beschießt, mit Panzern die Häuser platt. Also, du
Ja.
kriegst ja nur noch, also das ist halt.
Ja.
Im Grunde ist das ein Kriegsgebiet in meiner Wahrnehmung und es ist halt so normal geworden, dass der Krieg ist, dass ich nicht mehr weiter drüber nachdenke. Und das ist halt
Ja.
offensichtlich Quatsch, sonst würden wir jetzt nicht miteinander reden.
Richtig, also du kannst auch hier wirklich dich überall innerhalb der israelischen Grenzen bewegen, ohne dass dir irgendjemand dumm kommt. Die Kleinkriminalität ist niedriger als in Europa. Die Kriminalität gegenüber Kindern ist deutlich niedriger als in jedem einzelnen europäischen Staat. Also es ist nicht wirklich so, dass ich jetzt gefährlicher leben würde, wie ich jetzt in Berlin-Kreuzberg unterwegs bin.
Was ist das eigentlich für ein Geräusch da im Hintergrund?
Das ist ein freundlicher Baggerfahrer,
Ah
der
ja.
dazu beiträgt, dass es eine weitere überflüssige Supermall in dieser Stadt gibt.
Inwiefern ist die überflüssig? Also gehen die Leute nicht hin? Also stehen da die Malls leer?
Naja, sagen wir so, Israel ist nicht so dieses Land, wo du jetzt so typisch riesengroße Einkaufszentren hast. Also das Konzept von diesen großen Firmen, wie wir jetzt in Deutschland haben, das funktioniert hier einfach nicht. Hier gibt es schöne kleine Läden, die einfach ihr spezielles Sortiment haben, die irgendwie Familienbetriebe sind, wo man aber trotzdem sehr gut einkaufen kann.
Aber das sind die, in die der Tourist sich nicht reintraut, ne? Weil er nicht weiß, in welcher Sprache er da reden soll. Was spreche ich denn, wenn ich in Israel unterwegs bin?
Englisch. Also du kommst hier überall mit Englisch durch. Also ich lerne momentan ein bisschen Hebräisch, ein bisschen Arabisch. Aber das reicht momentan nur aus, um meinen Falafel zu bestellen und mich für den, also so Smalltalk-mäßig kann ich schon Hebräisch reden, aber du kommst hier sehr, sehr gut mit Englisch durch. Also hier spricht eigentlich fast jeder Englisch.
Wenn Shopping-Malls nicht typisch für Israel sind, was ist dann typisch für Israel? Gibt es was, wo du rumrennst? Das ist ja auch so Teil des Kulturschocks, den man zwangsläufig hier hat, wenn man irgendwo anders hingeht. Und du so rumläufst und sagst, ach, typisch Israel.
Gute Frage. Also typisch Israel, also generell ist halt Israel eine Kulturgulasch. Ja, also das ist ja eine relativ junge Tradition, trotz der sehr, sehr langen historischen Geschichte. Aber die Leute kommen halt von überall aus der Welt hierher. Ja. Es sind viele Leute aus Europa, Amerika und aus dem arabischen Raum hier eingewandert, als der Staat gegründet worden ist. Und dadurch ist es sehr bunt und chaotisch. Und ich glaube, dieser typisch Israel wäre jetzt, wenn du in einen Klamottenladen reinläufst und dir jetzt irgendwie ein neues Paar Schuhe oder so suchst und das Personal dann mit dem Telefon am Ohr telefonierend dir deine neuen Schuhe raussucht. Also es ist sehr, sehr viel chaotischer und alles. Also typisch Israel würde ich sagen, ist so, muss immer einen gewissen Balagan-Faktor haben und trotzdem stürzt sich nicht und dir geht's gut dabei. Also ich glaube, das kann man so runterbrechen.
Wovon lebt Israel? Also ein bisschen Startup in Tel Aviv, hast du eben gesagt. Was machen die sonst? Ja. Können die den ganzen Tag Grapefruits exportieren, oder?
Ja, also Israel ist, soweit ich weiß, eines der 5 größten Fruchtexporteure weltweit.
Ui.
Was für ein Wüstenstaat ziemlich interessant ist.
Ja, das finde ich gerade sogar sehr bemerkenswert. Gibt es da irgendeinen miesen Trick?
Ingenieurskunst. die haben halt einfach Infrastruktur hier aufgebaut, ganz schnell. Und das zahlt sich natürlich jetzt aus, also... die leben tatsächlich von Hightech. Also der stärkste Wirtschaftsfaktor ist Hightech hier. Mhm. Also wir haben hier Google, Apple, Yahoo, Microsoft, IBM, HP. Die Intel-Prozessoren, die werden zu einem großen Teil hier in Israel entwickelt. Und auch Apples Flash-Speicher wird hier in Israel entwickelt. Also es gibt sehr, sehr, sehr viel Hightech und der Rest sind halt so Export-Sachen wie gerade Frucht und diese alltäglichen Güter. Also ich weiß, dass zum Beispiel ein Teil der Medipacks bei der Bundeswehr auch aus Israel kommen. Mhm.
Warum sind diese ganzen Hightech-Firmen ausgerechnet in Israel?
Das ist eine gute Frage, wahrscheinlich, weil die hier das Essen mögen und die Sonne. Ich kann es dir nicht ganz genau beantworten, was ich halt weiß.
Also du kannst ja auch nach Süd, man kann genauso gut nach Süditalien, ne? Da ist auch Infrastruktur, da ist auch schönes
richtig,
Wetter.
Ja. Also hat es wahrscheinlich nicht so schöne Frauen wie hier. Ich glaube, dass die Kreativität und der Menschen hier weitaus größer ist als in vielen anderen Orten dieser Welt und dass Leute hier einfach unkonventioneller arbeiten und dadurch einfach viel bessere Ideen haben. Israelis sind sehr, sehr pragmatische Leute und wenn die ein Problem haben, finden sie halt immer eine Lösung dafür Ob die jetzt gut oder nicht gut ist, ist eine andere Sache. Aber die haben, also die Art und Weise, wie Leute hier arbeiten, unterscheidet sich sehr von dem, was ich jetzt so von der Welt bis jetzt gesehen habe.
Geht es Israel gut? Also so als, ich sag mal, wirtschaftlich, sozialpolitisch, gibt es da sowas wie ein soziales Sicherungssystem und so, wie bei uns?
Also ich glaube, man darf Deutschland nicht mit anderen Ländern, was diese Sachen betrifft, nicht wirklich eins zu eins vergleichen.
Weil, höchstens mit Skandinavien noch, ja.
Stimmt. Ja, weil sonst bist du immer deprimiert. Aber
also ich nicht, ich bin Deutscher und wohne in Deutschland, also ich könnte es nicht besser haben.
Ja.
Außer
ja.
Als Skandinavier.
Ja, also sagen wir so, hier gibt es Sachen, die sind sehr, sehr teuer, aber zum Beispiel Krankenversicherung kostet monatlich 15 Euro umgerechnet. Also das ist jetzt nicht so wirklich so ein teures Ding, hier krankenversichert zu sein, wie es jetzt in Deutschland wäre. Also so ein großes, ich denke, so ein System, wie wir es in Deutschland haben, ich habe mich in die Sache noch nicht so wirklich reingelesen, wie das hier von dieser Struktur hier ist. Aber generell würde ich sagen, dem Land geht's den Umständen entsprechend gut. Also ein Land, was alle paar Jahre eben wieder Krieg führen muss, das kann sich nicht so langsam und solide entwickeln wie ein Land, was jetzt schon seit etlichen Jahrzehnten Frieden hat und in Ruhe seine Geschäfte machen kann, jetzt wie jetzt Deutschland selber.
Gibt es Armut in Israel? Also man sieht ja immer ganz gut, wer arm ist in Israel und wie alt die Armen sind. Nicht in Israel, sondern überhaupt in irgendeinem Land.
Ja, also es gibt schon Armut. Also die Anzahl, ich war jetzt noch nicht in Amerika, in New York, um zu sagen, ob es jetzt da anders ist als hier. Ja, also ich war hauptsächlich nur in Europa unterwegs bis jetzt. Aber es gibt schon Armut. Und sieht man jeden Tag. Also ich kann nicht die Jaffa Street hier hoch, also es ist eine der Hauptstraßen hier in Jerusalem, die kann ich nicht hoch und runter laufen, ohne dass mich irgendwie fünf Bettler nach irgendeinem Schekel fragen. Aber gemessen an den Ländern, die hier sich umgeben, Ägypten, Syrien, Jordanien, Libanon, geht's Israel gut, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, würdest du sagen, dass das ein Hinweis zumindest darauf ist, dass demokratische Verhältnisse oder dass die Demokratie eine sinnvolle Staatsform ist?
Definitiv. Also du musst sehen, dass Israel der einzigste demokratische Staat in der ganzen Gegend ist und dass hier Muslime genauso wie Juden Meinungsfreiheit haben, was in keinem anderen Land hierum überhaupt wert ist, eine Sekunde drüber nachzudenken. Ja, also da musst du nur mal irgendwie nach Ägypten gehen, da ist nicht viel mit Meinungsfreiheit. Also ich glaube schon, dass die Demokratie ein sehr, sehr erstrebenswertes System ist, aber die Menschen hier in dieser Weltregion, die sind halt einfach anders aufgewachsen. Die haben halt ich beziehe mich gerade auf die Nachbarstaaten, die haben halt sehr, sehr viel Autorität erfahren, kulturell und politisch. Und da kannst du nicht in ein Land einfallen und sagen, wir bringen die jetzt Demokratie und Frist. Das geht hier, das funktioniert nicht.
Nee, das merken also wir ja gerade.
Ja. Also wenn, dann muss ein Staat demokratisch gegründet sein und die ganze Infrastruktur darauf beruhen. Oder man versucht halt, einen anderen Weg zu finden, das Stabilität bringt.
Funktioniert die Demokratie in Israel? Weil was auch so ein Bild ist, was man ganz gerne mal sieht, ist
alle
so korrupt. Knesset, alle hauen sich aufs Maul, schreien sich an, alle korrupt, keine Beschlussfassung, weil keine 5% hört und was es da so für Geschichten gibt.
Ja, ja. Also ich würde mir wünschen, wenn sie sich im Bundestag mal alle aufs Maul hauen würden, weil dann würde es bedeuten, dass Leute tatsächlich irgendwie Leidenschaft für ihren Beruf haben, was man jetzt nicht unbedingt von der Bundesregierung irgendwie sagen kann, dass da sehr, sehr viel Leidenschaft rüberschwappt.
Ja, so gar nicht. Ja,
aber ich sag mal so, es gab jetzt Wahlen und Präsident Netanyahu hat da ziemlich einbüßen müssen, was seine Macht angeht. Mhm. Ist das Wort ein bisschen komisch. Aber also ich würde schon sagen, es ist eine funktionierende Demokratie, genauso wie in den meisten anderen oder den meisten europäischen Staaten. Mhm. Israel wird jetzt nicht wirklich zu Europa, vielleicht kulturell, aber also es ist auf jeden Fall, es funktioniert schon, aber es würde nicht gut tun, nicht schlecht tun, wenn es sich da noch ein bisschen mehr Richtung Deutschland orientiert. Also
inwiefern?
Ich glaube, es gibt überall auf der Welt Probleme mit Korruption, aber ich habe jetzt aus persönlicher Erfahrung kann ich jetzt kein großes Beispiel nennen, wo es jetzt irgendwie einen größeren... Also ich bin nicht lang genug hier und ich habe nicht lang genug Zeit verbracht, mich jetzt mit dem politischen Thema zu befassen, weil es einfach so groß ist. Aber sagen wir so, gemessen an den anderen Ländern hier in der Gegend ist die Korruption relativ gering in dem Land.
Die Leidenschaft, die du in der Knesset, also im Abgeordnetenhaus da zu sehen meinst, überträgt die sich auch auf die Bevölkerung oder sind die eigentlich auch eher gleichgültig? Weil es ist ja was hier in Deutschland sich so langsam rauskristallisiert, so eine gewisse politische Gleichgültigkeit.
Nee, also die Leute sind hier sehr aktiv. Also egal, ob das jetzt irgendwie für Wahlen sind, wo die Leute wirklich mit Transparenten auf die Straße gehen und sagen, hey, wählt mich und da so wirklich die Leute sehr aktiv sind oder ob es auch nur für irgendwelche Charity-Aktionen sind. Die Leute, die sind sehr, sehr aktiv für Sachen, die ihnen wichtig sind. Also du kannst im Sommer eigentlich wirklich selten rausgehen, ohne dass da eine Gruppe Jugendlicher völlig unkoordiniert zu völlig viel zu lauter Musik irgendwas tanzt, um Spendengelder für irgendein Kinderheim oder so zu organisieren. Also da ist schon, die Leute generell sind hier einfach sehr, sehr aktiver für Dinge, die sie selber bewegen, was auch Politik selber beinhaltet.
Du sagtest eben, du hättest in einem Kibbutz volontiert. Nee, freiwillig. Was hast du in dem Kibbutz gemacht? Was ist überhaupt ein Kibbutz?
Also Kibbutz generell ist halt so ein bisschen Socialist-Gedankengut. Also alles gehört allen und wir erzeugen alle unser eigenes Zeug und niemand hat Besitz. Ist eigentlich so ein bisschen sehr links außen die Idee.
Kommunismus.
Ja, okay. Doch. Mhm. Das Kibbutz, in dem ich war, war eher so Kapitalist-Kibbutz. Mhm. Oder um es ganz, ganz korrekt zu sagen, ist es ein Moschaf, was halt so mit, wir haben Privatbesitz, wir haben unsere eigenen Häuser, wir essen nicht alle zusammen, sondern jeder ist daheim. Und wir haben halt ein gemeinsames Ding, an dem wir zusammenarbeiten, was in dem Fall das Hotel war, was eben in den Bergen hier sehr, sehr schön gelegen ist. Was ich da gemacht habe, war alles die Dinge, die ich nie wieder vollzeitlich in meinem Leben machen will. Also das ging von Tellerwaschen bis Apartments reinigen, also Housekeeping über Gardening. Also ich habe zu dem Zeitpunkt einfach eine Auszeit gebraucht und wollte mal ein bisschen raus aus Deutschland und war der Jahrgang, der keinen Zivildienst und keinen Wehrdienst in Deutschland mehr hat machen müssen. Mhm. Und habe mir einfach gedacht, gut, dann gehe ich jetzt einfach mal in ein Land, wo es jetzt einfach mehr als eine Woche Sommer hat und bin dann da gewesen und ich muss sagen, es war eines der schönsten Zeiten, die ich bis jetzt erleben durfte. Also mir trotz dass ich ein monatliches Taschengeld von 40 Euro hatte, hatte ich eigentlich wirklich eines der schönsten und lehrreichsten Zeiten, an die ich mich im Großen und Ganzen zurückerinnern kann.
Und warum bist du da überhaupt hin?
Gute Frage. Also ich habe in Deutschland in einem Fotolabor gearbeitet und war eigentlich sehr, wie jeder andere, sehr, sehr fleißig am Arbeiten. Und irgendwie habe ich halt gemerkt, dass das nicht wirklich der Traum ist, den ich habe. Und wenn ich jetzt irgendwie weiter jeden Morgen zur Arbeit gebe, bin ich irgendwann mal zu alt für, also oder zu sehr im, das heißt halt, zu sehr im Alltagstrott gefangen, als dass ich dann irgendwie die Reißleine ziehen könnte und mal ins Ausland gehen kann.
Ja, aber gerade in Kibbutz, also
da müssen wir schon Schaden haben.
Anständige Kinder, anständige Kinder gehen nach Barcelona, weißt du?
Ja. Ja, gute Frage. Also ich glaube, ich wollte einfach mal was machen, wo ich mich eigentlich selber immer von gesträubt hatte. Und es gibt wirklich, wirklich schönere Dinge, als Badezimmer zu reinigen von südamerikanischen oder indischen Reisegruppen. Also, ja. Aber trotzdem, ich habe einfach irgendwann mal so, also ins Kibbutz gehen eigentlich nur Leute, die irgendwie von irgendwas mal eine Weile weg wollen. Mhm. Und ich glaube einfach, für mich war es zu dem Zeitpunkt, wo ich dahin bin, genau das Richtige, das zu machen. Und ich schätze gutes Arbeiten mittlerweile viel mehr und bin viel, viel mehr dankbarer für das, was ich mit dem, was ich studiere, was ich dann machen kann, als hätte ich das nicht gemacht. Also ich glaube, wenn man nur wirklich so die angenehmsten Bedingungen hat, dann wird man blind, um das einfach dafür dankbar zu sein und das wertzuschätzen, wie gut es einem eigentlich geht. Und ich habe zwar wirklich viel schuften müssen im Kibbutz, aber ich habe auch wirklich sehr, sehr viele Leute, internationale Leute kennengelernt, die trotz, dass die meisten jetzt wieder, egal wo sie sind, in Brasilien oder Korea oder Neuseeland, trotzdem sehr, sehr verbunden bin mit diesen Menschen. Und da man hat schon so ein bisschen einfach sich selber auch so völlig abgekapselt vom Rest der Welt, schon ein bisschen selber persönlich neue Erfahrungswerte sammeln können. Und es war einfach eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
Hast du vor, da zu bleiben, wenn du mit deinem Studium fertig bist?
Wenn ich darf, auf jeden Fall. Also,
und wovon hängt das ab?
Visa. Also Visa, das ist hier so eine sehr, sehr anstrengende, schwierige Situation, wenn man nicht nachweislich jüdisch ist. Mhm. Weil dieser Staat hat ja eine Hauptfunktion, dass du, wenn du jüdischer Abstammung bist, einfach nicht Verfolgung fürchten musst. Ja. Und dadurch ist dieser Staat gegründet worden und das ist die Hauptfunktion dieser Nation. Und wenn du eben nicht dazu gehörst, ist es halt genauso schwierig, als Geschäftsmensch hierher zu kommen, wie du irgendwie als jede andere Person versuchst, hierher zu migrieren. Aber ich denke schon, dass ich hier jetzt, also ich hätte nichts dagegen, wenn ich hier 5 bis 10 Jahre lang sein darf und dann auch, je nachdem, wo es mich dann hinzieht, auch irgendwie woanders hin kann. Aber ich will mich da nicht festlegen. Also das Wort für immer ist so ein ziemlich naives Wort. Und ich habe aufgehört, jetzt so alles durchzuplanen in meinem Leben und versuche einfach rauszufinden, wohin mich der Weg führt. Und wenn ich bleiben darf, dann bleibe ich auf jeden Fall.
Ist es denn, aber als Tourist ist es jetzt nicht so schwierig, in Israel einzureisen, nee, sondern da geht es dann um Arbeiten oder Studieren oder beides.
Ja, genau. Also wenn du Tourist bist, dann buchst du dir einen Flieg. Ich kann dieses deutsche Sprache nicht mehr. Diese Flug. Deutsche Sprache. Ja, genau. Von Berlin für 100 Euro nach Tel Aviv und kriegst dann 3 Monate Visum zum Rumreisen im Land. Also als deutscher Bürger brauchst du da nichts zu befürchten, es sei denn, du hast irgendwelche Geschäftsbeziehungen mit irgendwelchen iranischen Uranfirmen am Laufen, dann wird es schon ein bisschen schwieriger, hier reinzukommen, aber ansonsten ist das eigentlich ganz easy. Also als Tourist selber kannst du jederzeit, du kannst dich heute entscheiden, dass du dich morgen in den Flieger sitzt, dann werden sie dich natürlich bei der Einreise ein bisschen schräg angucken, aber dann hast du deinen Sticker in deinem Pass und dann ist es auch kein Problem mehr. Also dann kannst du ohne weiteres 3 Monate hier verbringen.
Aber arbeiten darf man dann nicht, ne? Das heißt, ich kann jetzt nicht 3 Monate nach Israel und sagen, ich jobb mal hier so ein bisschen und lunger da mal was rum, weil 3 Monate ist ja genau so eine Zeit, in der man so ein Land schon einigermaßen kennenlernen kann, also wo es dann auch interessant wird.
Ja, du kannst halt Volontärsdienst leisten. Es muss ja nicht unbedingt in dem Kibbutz sein, aber es gibt hier viele Organisationen, wo du eben Bett, Essen und alles organisiert kriegst und dann plus Betrag Taschengeld. Ich glaube, es geht bis zu 400 Euro im Monat. Mhm. Da kommst du schon gut über die Runden damit. Aber arbeiten darfst du offiziell nicht. Als Tourist.
Das heißt, inoffiziell ist das durchaus möglich und wird auch gemacht, oder wie muss ich dann offiziell verstehen?
Ja. Mhm. Also es gibt viele Leute, die das machen, aber ich will, wenn ich in einem Land arbeite, will ich auch da Steuern zahlen. Und
wenn sie dich nicht lassen, was willst du machen?
Dann gibt es immer noch andere Wege, klar, aber meine persönliche Intention, wenn ich die Möglichkeit habe, hier legal zu arbeiten, dann mache ich das auch. Und wenn ich jetzt einfach jetzt nur zwei Jahre hier als Student verbringe, wo nicht wirklich viel zum Schaffen hat, dann ist es in Ordnung. Wenn ich danach ein Arbeitsvisum habe, dann umso besser.
Wie finanzierst du ein Studium eigentlich?
Familie.
Okay.
Da muss ich.
Und illegal arbeiten wahrscheinlich.
Ja, klar, voll die ganze Zeit hier.
Was arbeitet man denn, wenn man illegal arbeitet in einem Land?
Ja, wahrscheinlich alles andere, was man in Deutschland auch als Schwarzarbeit machen würde. Also in der Bar oder was weiß ich. Also ja, es gibt ich glaube, die Sachen, die du hier schwarz machen kannst, das sind die exakt gleichen, die du auch in Deutschland vorfinden kannst.
Kisten stapeln beim Gemüsehändler.
Genau.
Die Einreise, also das heißt ja auch mal, wenn Israel einreist, da wirst du durchleuchtet, ne? Da stecken sie den gesamten Arm in den Hintern, um zu gucken und so. Ist das wirklich so paranoid alles?
Kommt drauf an, welche Airline.
Ach so.
Also ich bin bis jetzt meistens mit El Al geflogen. Es ist die israelische Version der Lufthansa, kannst du so sagen. Und da ist es manchmal echt heftig. Also ich verstehe zwar, dass es wirklich um Sicherheitszwecke geht, aber die haben mir jetzt zum Beispiel gerade meinen Musikcontroller jetzt am München am Flughafen weggenommen, den Flieger 1,5 Stunden am Boden gelassen und meint, ich hätte irgendwie eine Bombe in meinem Gepäck dabei. Was? Und hatte die israelische Sicherheitsbehörden, die Polizei und die Flughafenpolizei um mich rum versammelt und so, nee, das ist keine Bombe, das ist einfach nur ein Stück Metall mit Audioreglern und ein paar Knöpfen dran, da ist nichts dran, wie gefährlich. Und nach 1,5 Stunden habe ich dann in den Flieger dürfen, ohne meinen Mixer. Aber sagen wir so, wenn man irgendwie versucht, witzig zu sein mit diesen Sicherheitsleuten, das lässt man lieber bleiben.
Moment, die haben dich ein Mischpult nicht mitnehmen lassen? Also da arbeiten Leute, die ein Mischpult nicht als solches erkennen, sondern es als Sicherheitsrisiko einstufen. Und die sind für die Sicherheit verantwortlich?
Ja, also ich kann natürlich nicht sagen, in welchen Clubs überall was wo rumgelegen ist, dass da irgendwelche, was weiß ich, Schmauchspuren oder so dran sind, ja. Kann ich nicht sagen, wo der schon überall, was da davor rumgelegen ist. Mhm. Kann sein, dass die Sensoren da irgendwie durchgedreht sind, weil ich halt den Mixer jahrelang zum Auflegen verwendet habe. Aber die haben gesagt, nö, das gibt einen konkreten Verdacht für eine Bombe in meinem Controller und jetzt unterhalten wir uns erstmal. Aber es ist nicht Normalität. Also ich glaube, das war eine ziemlich außergewöhnliche Sache, aber wenn die wirklich was vermuten, dann gehen die dem nach, egal ob das der Flieger jetzt am Boden bleibt oder nicht. Da wird halt Safety first gedacht und mit allen Konsequenzen.
Das gebrannte Kind scheut das Feuer. Ne? Die sind halt vor 30 Jahren zwar, aber so oft entführt worden oder man hat es versucht, dass die. Kann ich es dann sogar nachvollziehen.
Ja, es gab ja auch mal einen Fall von einer britischen Dame, die eine Beziehung mit einem Herren aus den Palästinensergebieten hat. Die war schwanger. Und hat ihn halt besucht. Und als sie aus Israel zurück geflogen ist, hat er ihr eine Bombe in ihre Tasche reingemacht, ohne was davon zu wissen. Also du musst gar nicht mal irgendwie selber dafür schuldig sein. Die haben halt ihr Sicherheitssystem, was immer wieder Leute rauspickt und die dann den Latex-Handschuh kennenlernt. Aber im Großen und Ganzen trotzdem, wenn man wirklich ein Verständnis hat, dass hier wirklich, wirklich Menschen gibt, die das Recht dieses Staates nicht zu existieren, nicht anerkennen und auch nicht anerkennen, dass Menschen jüdischer Abstammung das Recht zu leben haben. Ja, das ist eine reale Situation. Mhm. Das siehst du überall in Europa, was gerade abgeht. Mhm. Gerade jetzt in Frankreich, wo eben letztes Jahr oder vorletztes Jahr an dieser Schule eben einfach Menschen wieder verschossen wurden, nur weil sie Juden waren.
Mhm. Naja, hier in Berlin ist überall da, wo irgendeine Synagoge ist oder irgendein Kulturzentrum, stehen die Bullen davor.
Ja,
das ist mir auch jedes Mal wahnsinnig peinlich, dass ich in einem Land lebe, in dem 2014 die Polizei vor einer Synagoge stehen muss. Das ist schon echt ein starkes Stück.
Ja. Und auch viele israelische Freunde, die ich habe, die nach Israel gehen und nach Deutschland gehen, die sagen, die kommen halt irgendwo anders her, weil die trauen sich auch nicht, ihre Kippa zu tragen, weil man in Berlin einfach die Gefahr hat, da aufs Maul zu bekommen. Ja. Ich persönlich finde es ein Skandal. Also gerade Deutschland.
Nee, noch nicht mal gerade Deutschland, sondern überhaupt. Also nicht.
Ja, überhaupt. Ja. Aber
ich würde das halt noch nicht mal historisch begründen wollen. Ja. Das ist Begründung genug. Ja. Ich würde das ganz gerne einfach mal zivilisatorisch begründen wollen. Sag mal, habt ihr sie nur alle? Nur weil der Typ an einen anderen Gott glaubt als du?
Ja, oder?
Wo sind wir denn hier?
Ja. Und also ich finde es wirklich, wirklich, wirklich schlimm, dass ich habe so das Gefühl, wirklich, man ist mit allem tolerant, aber Jude ist immer noch ein Schimpfwort im deutschen Sprachgebrauch. Und die letzte Person, die das in meiner Gegenwart gemacht hat, der Typ war 1,90 Meter groß, dem habe ich einfach einen aufs Maul gehauen. Das habe ich davor nicht gemacht, aber
hat er es begriffen?
Ich glaube schon. Der war danach sehr freundlich zu mir. Also ich bin wirklich kein Freund von Gewalt, aber es ist halt wirklich, wirklich so, dass Antisemitismus so ein Ding ist, wo auch nicht dagegen vorgegangen wird.
Ja.
Also es wird nicht aufgeklärt in den Schulen. Ja. Kriegen wir nur beigebracht, die Juden sind die Menschen, die wir umgebracht haben. Wird aber nicht wirklich erklärt, dass es halt Menschen sind wie jeder andere auch. Und
ich vermute mal, dass das Bildungssystem das einfach voraussetzt. Also das ist ja, darum bin ich ja auch immer so konsterniert, wenn ich mitbekomme, wie Menschen deklassiert werden aufgrund irgendwelcher Merkmale.
Ja.
Und das ist halt das oder halt auch aufgewertet werden, weil das ist halt die andere Seite der Medaille. Du hast halt diesen Antisemitismus und du hast so einen ganz fiesen Philosemitismus auch, ich habe mal so eine Frau kennengelernt, die war ganz, das war furchtbar, wo Deutsche sich an möglichst viele Juden einfach ranwanzen.
Ja.
Und die besonders toll finden, weil letztlich ist es auch ein antisemitisches Motiv, nämlich.
Ja.
Und ich verstehe einfach nicht, warum man nicht mal begreifen kann, dass Juden genau solche Pfeifen sind wie alle anderen auch.
Richtig.
So, also, das kapiere ich. Und Deutschland schießt sich ja jetzt gerade auf die Zigeuner ein, allerdings sagen wir nicht mehr Zigeuner, weil, also bei uns ist jetzt gerade große Debatte, jetzt kommen ja die Rumänen und die Bulgaren und wandern in unsere Sozialsysteme ein.
Oh, Hilfe.
Ja, und das sind, in meiner Wahrnehmung sind das dieselben Motive, die an anderer Stelle oder in anderen Soziotopen dafür sorgen, dass Antisemitismus immer noch weitergeht.
Ja, also ja. Das Thema selber ist halt wirklich, wirklich sehr traurig. Und ich versuche halt wirklich mit den Menschen in meinem Bekanntenraum einfach zu sagen, hey Leute, wenn ihr irgendeine Meinung über jüdische Leute habt oder über das Land Israel habt, aber nicht wirklich Juden kennt oder Israel kennt, dann kommt mich doch einfach besuchen. Ich führe euch rum und ihr dürft euch da wirklich eine First-Hand...
Ich behaupte ja sogar, die meisten, die irgendwie latent antisemitisch sind, kennen Juden und wissen das gar nicht.
Ja, oder?
Ne, man erkennt es ja nicht, außer wenn sie eine Kippa tragen oder tatsächlich die Löckchen haben oder so. Das ist ja... ja. Wirst du oft damit konfrontiert? Also ist alleine der Umstand, dass du in Israel lebst und studierst, führt es dazu, dass Antisemitismus in dein Leben ja irgendwie starker Einzug gehalten hat, wenn du vor allen Dingen außerhalb Israels bist? Musst du dich häufiger rechtfertigen? Wird dir unterstellt, selber Jude zu sein?
Würde mich jetzt nicht stören, wenn mich jemand als auch aufgrund meines Nachnamens irgendwie als jüdisch bezeichnet.
Das ja, ist nee, das dich nicht, aber er meint es ja auf eine ganz bestimmte Weise. Ja. Ne? Weil er
sagen wir so, ich bin ja im Medienbereich tätig, ja. Ich studiere Filmproduktion, ich werde in Zukunft im Dokumentarbereich sehr, sehr viel unterwegs sein. Da kriegt man schon gerade im Medienbereich so beispielsweise, du guckst jetzt musst nur auf Facebook gehen, hast irgendwie irgendeine israelische Zeitung, die du halt dir anschaust und dann hast du in der Kommentarsektion so, ja, ihr seid ja alle Schweine und Massenmörder und ihr erschießt ja jeden Tag unschuldige Kinder und diesen ganzen Schwachsinn, was Leute von sich geben. Denn da wird man tatsächlich schon viel stärker mit konfrontiert. Aber ich glaube, das ist auch damit in meinem Fall so, weil ich halt sehr, sehr medieninteressiert bin. Und ich habe zwar nicht die größte Ahnung von Politik, aber ich habe ein großes Interesse in dem Thema. Ich glaube einfach, es wäre generell sehr, sehr lobenswert, wenn wir nur Halbwissen haben, dass wir da einfach unsere Luke schließen und nicht da irgendwie öffentliche Meinungen zu Themen abgeben, von denen wir eigentlich nicht wirklich was wissen. Also,
naja, es sei denn, man ist irgendwie davon betroffen.
Ja, klar.
Jetzt halt auch, ich jetzt noch hinwollen würde, ist halt abgesehen, weil du sagtest ja vorhin, abgesehen davon, dass die Bevölkerung in Israel von diesem ganzen Kriegsscheiß die Nase voll hat, was ich auch nachvollziehen kann, hätte ich auch. Wie stellt sich dieser Nahostkonflikt denn überhaupt dar, also im Land?
Im Land, also...
Okay, du hast ein bisschen mehr Sicherheit, du hast ein bisschen mehr so diese Alltagsparanoia, die du beschrieben hast, aber ist das... Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das ist.
Okay, sagen wir so. Ich lass mal reden, ja. Wir haben momentan Friedensverhandlungen. Ja, Herr Kerry ist jetzt in dem letzten halben Jahr 10-mal hier in Israel gewesen und hat halt gesagt, okay, Israel, lass mal verurteilte Terroristen frei und als Gegenleistung gibt es eben Bombenanschläge auf Israel. Mhm. Also das ist auch so ein Ding, so diese Friedensverhandlungen. Ja, das ist... Irgendwie glaube ich da nicht wirklich dran. Also solange es Konflikte gibt, fließt Geld in gewisse Geldbeutel. Und da gibt es eigentlich kein großes Interesse von den Leuten, die jetzt in gewissen Gegenden da in der Macht sind, dass da irgendwie sich die Situation beruhigt. Weil das würde bedeuten, dass sie ihre Macht verlieren und wir sehen in Syrien, was es bedeutet, wenn solche Leute ihre Macht verlieren. Hm. Was dann passiert, dass damit Chemiewaffen auf Zivilisten losgegangen wird. Und ich glaube nicht wirklich, um nicht allzu sehr abzuschweifen, ich glaube nicht wirklich, dass in diesen Verhandlungen da irgendwas passieren wird. Aber wenn was ist, gerade jetzt fliegen hin und wieder Raketen aus Gaza auf die südlichen Städte in Israel. Mhm. Die aufgrund, die meistens nichts treffen. Und Israel hat auch ein ziemlich gutes Raketenabwehrsystem. Ich glaube, da würde sich jedes andere Land drum die Finger lecken, um nur eine von diesen Iron Dome Batterien zu haben. Wenn da was ist, wenn da Raketen fliegen, dann kriegst du es halt irgendwie durch die Nachrichten mit.
Ich wollte gerade fragen, ist das dann so eine, sowas, weiß ich nicht, ist das eine Schlagzeile oder ist das eher so eine Notiz? So, heute wieder 17 Raketen abgefeuert worden. Weil es ist ja Alltag.
Ja, es ist, sagen wir so, es ist Schlagzeile, aber man tilt nicht so durch wie in Deutschland, wenn es irgendwelche Sicherheitsschlagzeilen hat. Also ist ja so, ja, mein Gott, ist halt so, aber ich gehe jetzt trotzdem zum Arbeiten. Also es ist halt, wenn was ist, dann kriegt man das halt nicht persönlich mit, sondern irgendwie durch die Nachrichten. Also es ist jetzt, ich habe jetzt nie, seit ich hier bin, nie irgendwie eine, trotz dass an den Grenzstellen da immer wieder die Sache hochbrodelt, ja, wo es Israel Angriffe auf Syrien geflogen hat, um Waffenlieferungen an die Hisbollah zu unterbinden, dass da wirklich was passiert, das merkst du, aber wenn du nicht in der Grenzstadt wohnst, dann kriegst du davon nicht wirklich viel mit. Also 2012 war da viel krasser. Da sind irgendwie 12.000 Raketen in einem Jahr auf Zivilisten runtergeregnet.
12.000?
Ja.
Wer hat die alle abgeschossen?
Ich muss die Zahlen nochmal überprüfen, ob das wirklich 12.000 in einem Jahr waren, aber es waren unglaublich viele. Ich muss da wirklich nochmal recherchieren.
Okay. Aber kannst du hinterher in die Kommentare schreiben, ja, falls es nicht stimmt. Genau.
Ja, also ich will da wirklich keine falschen Zahlen bringen, weil es gibt schon genug Verwirrung um dieses Thema. Mhm. Aber auf jeden Fall wirklich unerträglich viel ist geschossen worden. Das sind halt teilweise wirklich Raketen, Kurzstreckenraketen, die im Iran gebaut worden sind, gewesen, die aus Gaza von der Hamas abgefeuert worden sind. Als Israel dann im November 2012 zurückgeschlagen hat, danach gab es dann Ruhe. Also es ist auch nicht so, dass Israel jetzt irgendwie absichtlich auf irgendwelche Zivilisten schießt, sondern die achten peinlichst genau darauf, dass die keine zivilen Opfer haben.
Ja, das ist auch gar nicht das, was bei uns so ankommt. Ne? Also die zivilen Opfer bei irgendwelchen Gegenangriffen oder so, das ist gar nicht so das Problem. Ja. Das Problem scheint mir zu sein, die Siedlungspolitik. Also das ist ja, was hier aus Europa immer wieder kritisiert wird oder aus Deutschland immer wieder kritisiert wird. Wird das zu Recht kritisiert?
Ich habe mit dieser Frage gerechnet und ich habe mir vorher schon überlegt, was
ich habe noch eine viel härtere Frage, aber die kommt gleich erst.
Hit me. Ich glaube einfach, dass es viel, viel größere Sachen gibt, die jetzt gerade den Palästinensern die Lebensqualität einschneidet als der Siedlungsbau. Und daran ist jetzt nicht unbedingt Israel schuld, sondern eben die Machtstrukturen, die in der Westbank selber einfach existent sind. Also es gerade was Frauenrechte, ja, oder Menschenrechte in Westbank angeht, das sind Dinge, da muss Israel nicht unbedingt nur ansatzweise dran beteiligt sein, wo es den Leuten einfach nicht gut geht. Also gerade was jetzt im muslimisch-arabischen Raum an Rechten für Frauen angeht, da können sich alle Webfeministinnen, die so immer unerträglich laut auf Twitter rumbrüllen, wirklich erstmal leise sein und sich daran erinnern, dass es Länder gibt, in denen einfach Menschenrechte nicht ansatzweise so sind und dass sich Leute hier wirklich wünschten, dass das größte Problem der Menschheit so ein Brüderle-Kommentar wäre. Also Siedlungsbau ist ein komplexes Thema, kann ich dir nicht beantworten, ob das zu Recht kritisiert wird. Was ich wirklich sagen kann, dass hier wirklich viel größere Dinge so vor sich her passieren, die einfach viel, viel schlimmer sind als der Siedlungsbau selber, wo Israel selber nichts damit zu tun hat.
Ist der Siedlungsbau ein Thema eigentlich so in der Gesellschaft, definitiv, wenn man irgendwie ein Käffchen trinkt irgendwo?
Ja, also viele von den Menschen, mit denen ich mich hier unterhalte, die sagen, ja gut, wir sind Israelis und das sind die Siedler.
Ah, okay.
Ich hab mich selber noch mit keinem der Siedler bis jetzt unterhalten können, habe ich aber vor, um einfach mal so... Na,
angeblich sind das so stockkonservative, schießwütige Neueinwanderer oder sowas. Das ist so das
Bayern
Bild, was
Israels.
Damit... Bewaffnete Bayern Israels, ja, genau.
Genau. Nee, aber es gibt halt... Es ist... Man muss da ja ein bisschen anders an die Sache herangehen. Also... Warum Menschen so reagieren, das ist halt auch immer so, ja, der eine denkt, man hat ihnen das Land weggenommen und der andere sagt, ihm hat es schon immer gehört. Und dann entsteht halt so eine Siedlung, du wirst vielleicht auch in diese Siedlung geboren und wächst da auf und kriegst halt mit, dass Leute wirklich mit Steinen auf dein Auto schmeißen und jetzt ist auch nicht vor allzu langer Zeit ein zweijähriges Mädchen an so einer Steinwurfattacke einfach verstorben.
Ui.
Und es ist unmöglich, wenn du da an dieser, es ist eine Frontlinie, an der du wohnst, wenn du da Siedler bist.
Mhm.
Es ist unmöglich, da wirklich rational zu bleiben mit den ganzen Eindrücken, die machen dir halt so, lassen dich relativ emotional werden, weil ja, wir sind halt Menschen und egal wie auch immer, aber wir haben halt manchmal wirklich, wenn wir gewisse Sachen erleben, beeinflusst es unser Handeln, definitiv. Und es gibt auch eine israelische Einheit, die palästinensische Schulkinder beschützt vor Siedlern auf dem Weg zur Schule und zurück. Also die machen nichts anderes, als mit ihrem Jeep vor den Kindern herzufahren und 4 bewaffnete Soldaten mit denen auf dem Weg zur Schule laufen.
Mhm.
Nur damit die diese Gruppe, die dort vor Ort ist, den Kindern nichts anhaben kann. Also es ist schon ein relativ komplexes Thema, wo ich dir jetzt keine Antwort von zur Sache Siedler selber beantworten kann.
Wie denkst du, lässt sich der Nahostkonflikt lösen?
Lässt sich nicht lösen. Ich glaube einfach, es ist zu viel Hass.
Du meinst, das bleibt so?
Ja. Also ich wünsche es mir nicht. Ich wünsche mir von Herzen, dass die Menschen generell in der Lage sind, friedlich und in Ruhe zu leben. Aber ich glaube nicht, dass es jemals aufhören wird. Also... hier um dieses Land gibt es schon 5000 Jahre Krieg, warum soll es jetzt aufhören?
Mhm.
Ja, also das, wenn du mal ein bisschen...
Ja, und seit ich denken kann, oder seit ich irgendwie Geopolitik mitbekommen habe, das ist mindestens seit 30 Jahren, steht die Lösung des Nahostkonflikts kurz bevor.
Ja, genau. Genauso wie die Heilung von Krebs, ne?
Naja, da sind wir wesentlich weiter, als die Lösung des Nahostkonflikts gediehen ist in den letzten 30 Jahren.
Nee, aber sagen wir so, Israel hat sehr, sehr viele schmerzliche Opfer gebracht, um den Frieden loszumachen. Ja, die haben sehr, sehr viele Gebiete aufgegeben und sehr, sehr auch sicherheitspolitisch sehr, sehr viel gewagt. Es gab damals mit Arafat die Verhandlung kurz vor der zweiten Intifada.
Mhm.
Israel hat 98% der palästinensischen Forderungen akzeptiert. Die 2%, die sie nicht akzeptiert haben, ist, dass sie ganz Jerusalem aufgegeben.
Mhm.
Also die haben gesagt, okay, nehmt Ost-Jerusalem, macht es eure Hauptstadt, aber lasst uns unseren Teil der Stadt und gut ist. Und Arafat hat eben diesen Deal nicht akzeptiert und danach gab es eben wieder jahrelange Selbstmordattentate, weil eben die bösen Israelis mal wieder den Frieden versaut haben. Also es ist egal, also ich habe so irgendwie den Eindruck, ja, ist nicht so, dass ich nur Israelis um mich rum habe. Ich kenne auch viele, viele arabische Menschen. Ich bin aus touristischen Sachen auch relativ oft in der Westbank unterwegs. Ich unterhalte mich mit jedem, der sich mit mir unterhalten will. Und ich versuche mir wirklich die möglichst neutrale Meinung zu dem Thema zu bewahren, die es irgendwie geht, was schon eine sehr, sehr schwierige Sache ist, hier neutral zu bleiben bei dem Thema. Aber es scheint wirklich so, dass der Frieden selber hier nicht wirklich passieren kann. Das ist, es gibt auch irgendwie eine Umfrage, dass wenn es eine Zwei-Staaten-Lösung gäbe, wären 10 von 12 Palästinensern lieber auf der israelischen Seite als im palästinensischen Staat selber. Das ist so eine Hass-Liebe-Beziehung irgendwie und es geht halt nicht. Ich glaube nicht wirklich, dass sich dieser Konflikt lösen lässt, weil er einfach viel zu komplex und viel zu verfahren ist und viel zu viele Leute irgendwie mitmischen wollen, denke ich, dass es leider irgendwie nicht wirklich da einen Frieden geben wird.
Interessant, weil ich behaupte, dass es eine Lösung gibt und ich behaupte sogar zu wissen, wie sie ist, wie sie geht. Die werde ich jetzt nicht erzählen, weil gehört nicht hierhin.
Das hast du mit Tobi, ne?
Irgendwann. Ich glaube, mit Tobi habe ich das mal besprochen, kann gut sein. Kann auch sein, dass ich mit Malte besprochen habe. Ich weiß es gar nicht so genau, aber irgendwo habe ich das schon mal besprochen. Angenommen, ich komme jetzt so nach Israel. Wo sollte ich denn mal hin? Wo muss ich hin und wo nicht? Also wenn du nach Berlin kommst, du solltest vielleicht mal auf den Fernsehturm hochfahren, aber du solltest nicht in dieses Wachsfigurenkabinett gehen. Also das sind so Sachen.
Sollte man generell nicht.
Stimmt. Außer wenn es schwül warm ist, weil die Dinger sind klimatisiert.
Ja.
Aber da gibt es auch bessere Orte.
Ja, richtig, ein schönes Café.
Also was muss ich mir angucken? Was muss ich gesehen haben in Israel? Was muss ich erlebt haben in Israel?
Gute Frage. Ich bin jetzt schon eine Weile hier und habe immer noch nicht alles gesehen. Also das Land ist so wirklich, wirklich geografisch wunderschön. Also in Haifa muss man sich mal anschauen. Das ist so, also sagen wir so, fangen wir mal anders an. Es wird hier gesagt, in Jerusalem wird gebetet, in Haifa wird gearbeitet und in Tel Aviv wird gefeiert. Mhm. Was du schon so als Beschreibung für die Städte sehr gut stehen lassen kannst.
Und das stimmt tatsächlich, weil diesen Spruch kenne ich auch schon ewig. Ja,
ist okay. Also Apple, HP, IBM, Yahoo, Microsoft, Google, die sind alle in Haifa. Mhm. Also Silicon Valley, da, wo produziert und geforscht wird, ist Haifa.
Und warum wird dann ausgerechnet Tel Aviv so teuer? Weil die da arbeiten, alle in Tel Aviv wohnen?
Ja, generell ist Tel Aviv einfach ein Wahnsinns. Ja, es tut mir jetzt sehr leid für Tel Aviv, das sagen zu müssen, aber
ich glaube,
es ist wie Berlin. Ist so. Berlin genauso dreckig, nur mit freundlichen Menschen und Strand.
Ja, okay, dann kann man den Dreck schon mal gut weglachen, ne? Das ist ja.
Ja. Also, Tel Aviv ist halt wirklich so dieses Mikro-Miami. Es gibt selten Städte, die so eine große Bar- und Clubdichte haben wie Tel Aviv. Mhm. In Tel Aviv nebendran ist das 4000 Jahre alte Jaffo. Wunderschöne Stadt. Und wahnsinnig, wirklich, ich werde nie müde, da rumzulaufen, egal zu welcher Tages- oder Nachtszeit, weil du siehst wirklich so alte, schöne Gebäude und Gassen und kannst dir einfach so denken, ja, Napoleon war auch schon hier. also es ist wirklich so richtig, richtig schön in so vielen Orten hier. Und Eilat kann man sich auch mal geben. Mhm. Eilat ist der Südzipfel Israels. Das ist so eine Urlaubs-, ja, Touristen-, aber da machen die Israelis selber auch Urlaub die meiste Zeit. Touristengegend, da kannst du dann Fallschirm springen und danach mit Delfinen Korallen tauchen gehen. Mhm. Was man auch mal gemacht haben kann. Im Norden ist es eher grüner und hübscher als im Süden. Es gibt dann Sea of Galilee, was auch eine atemberaubende Landschaft hat und eben das Tote Meer plus die ganze Region drumherum. Also ich glaube, Tote Meer, da mal einen Sonnenaufgang zu sehen, da haut es dich echt aus den Latschen, gerade als jemand wie du, wo Fotografie begeistert ist. Ich glaube, da würde dir die Kinnlade nach unten klappen, wenn du das mal siehst. Wenn du auf dem Berg Masada hochkletterst und dann die Sonne von der Bergkette in Jordanien hochklettern siehst, das ist ein Ding, da werde ich nie müde von mir, das anzuschauen. Ich werde nur müde davon, immer so früh aufzustehen.
Was sind das? Sind das große Distanzen, die du da überbrücken musst? Weil Israel ist doch eigentlich total winzig, ne?
Ja, fragst du Israelis, sagen die ja. Also Israel ist so groß wie Hessen.
Also nix. Ja, es ist so groß wie Hessen und es ist ja langgezogen. Also in Ost-West-Ausdehnung, ja, genau. Sind das, wie viel ist denn das, 50 Kilometer?
Also ja. Sagen wir so, von hier, von Jerusalem, was ja die Ostgrenze des Landes ist, ja. An dem Punkt, bis zu Tel Aviv im
Westen, am Meer.
Westen fahre ich mit dem Bus 45 Minuten.
Ja. Und von Norden nach Süden? Hast du das schon mal durchmessen?
Da fährst du, glaube ich, 5 oder 6 Stunden. Aha. Mit dem Auto. Also es ist wirklich ein Furz in der Landschaft, was die Größe des Landes selber angeht. Was sehr schön ist, wenn du nur 2 Wochen Zeit hast, eine Rundreise zu machen, ist es wesentlich besser zu realisieren, als würdest du jetzt nach Brasilien oder Australien gehen.
Reichen die 2 Wochen denn auch?
Nein.
Wie viele brauche ich?
Ich glaube, Israel ist ein Land, wo du immer mal wieder, auch mit zeitlichen Abständen, immer mal wieder hinreisen kannst und trotzdem neue Sachen entdecken kannst. Also es gibt hier so viel zu sehen, trotz dass es so klein ist. Ich habe halt nicht so wirklich Bock, von einem Ort nach zum anderen zu hetzen. Es gibt Menschen, die das super toll finden, weißt du, so ein Touribus irgendwo immer rumzueilen und oh, wir haben jetzt nur eine halbe Stunde hier, dann müssen wir weiter pressieren. Ich bevorzuge es dann halt schon eher, mal irgendwie 1-2 Tage an einem Ort zu verweilen und mal ein bisschen rumzulaufen, Fotos zu machen. Und ich würde sagen, in regelmäßigen Abständen mal 2 Wochen runterkommen, schadet nicht. Es gibt natürlich auch viele andere Orte, die man besuchen kann auf dieser Welt, aber ich glaube, du zahlst ungefähr 300 Euro hin und rück mit der Lufthansa, wenn du geschickt buchst nach Israel von München aus. Von Berlin wirst du bald für 100 Euro eine Richtung runterfliegen können mit El Al. Also es ist nicht so weit weg, aber trotzdem so eine andere Welt. Das lohnt sich auf jeden Fall mal runterzukommen und sich das anzuschauen. Und dann kann man immer noch entscheiden, ob man wieder herkommen will oder nicht.
Jetzt weiß ich, was ich mir angucken soll. Was soll ich machen in Israel?
Essen. Ja. Man glaubt es kaum, aber man kann hier wirklich sehr gesund und lecker essen. Und das irgendwie den ganzen Tag. Also die israelische Küche selber, die ist, kannst du sagen, gute vegetarische Küche mit Huhn. Huhn und Fisch.
Okay.
Also es gibt...
Also guter Fisch mit viel Gemüse.
Genau, okay. Genau. Oder gutes Huhn mit viel Gemüse. Mhm. Also es ist halt wirklich sehr, sehr einfach, wenn man dann es will, gesund zu leben. Also ich wohne hier vom Schuk, also das ist der Markt hier in Jerusalem, wohne ich 5 Minuten weg und da zahle ich für einen Bund Bananen 60 Cent momentan.
Das lässt sich ertragen, ja.
Ja, oder so. Also generell Gemüse kostet hier nichts und du kannst echt lecker essen. Was du noch machen kannst, ist, du solltest definitiv, wenn Wasser dein Element ist, im Mittelmeer oder im Roten Meer eine Runde schwimmen gehen. Eine Zeitung im Toten Meer lesen.
Stimmt, man geht nicht unter, ne? Weil wegen hoher Salzgehalt und so. Ja, richtig. Ja.
Und danach duschen bitte nicht vergessen, weil sonst juckt es dich überall hinterher.
Ist gut zu wissen, ja.
Ja, ja. Und was kann man noch machen? Man kann hier sehr, sehr viel machen. Also da müsste ich jetzt wenn da wirklich Interesse besteht, müssten mich die Personen dann direkt fragen und ich würde dann fragen, was machst du denn gern? Und dann, es gibt auch sehr, sehr viele Museen, genau, das habe ich vergessen. Es ist Land mit der weltweit größten Museendichte. Da gibt es von Yad Vashem, was das Holocaust-Museum ist, was ich unbedingt empfehle, hinzugehen. Weil das wirklich die ganze Architektur von dem Gebäude allein lässt einen schon unwohl fühlen. Und ich glaube, ein Museum dieser Art ist gut, dass du dich nicht entspannt und wohl fühlst.
Das ist das, wo eine Stimme die Namen der ermordeten Kinder vorliest. Ne? Ist das das Ding?
Die ganze Zeit, ja. Genau. Also nicht, also du kannst, weißt du, du läufst da rein und das erste... Der erste Raum siehst du halt überall Nazi-Flaggen, ja. Aha. So, wow, ich sag mal lieber nicht, dass ich Deutscher bin hier. Es ist wirklich ein sehr, sehr besuchenswertes Museum. Es gibt das Israel-Museum, es gibt auch alle möglichen von Kunstgalerien und solchen Sachen. Eine Sache, die man auch machen muss in Tel Aviv, das Rothschild Boulevard abklappern nachts. Das ist so eines der Hauptausgehorte und einfach mal ein bisschen diese lockere, fröhliche Art zu erleben von den Menschen. Das ist sehr, sehr zu empfehlen. Tel Aviv allgemein, also es ist ein sehr interessanter Ort. Und dann Jerusalem natürlich, Klagemauer, Altstadt. Nach Bethlehem kann man gehen, wenn es da einen interessiert. Bethlehem ist aber jetzt nicht Israel, sondern Westbank. Ja, ansonsten dieses typische Touri-Zeug, sich in der Sonne flätzen und gut gehen lassen. Also da bin ich sehr gut drin.
Du sagtest gerade, du gehst nach Yad Vashem rein, siehst da die Nazi-Flaggen und denkst dir, du sagst mal lieber nicht, dass du Deutscher bist. Was passiert, wenn du sagst, dass du Deutscher bist?
Nix. Die Leute, die lieben Deutschland hier. Also ich habe ein einziges Mal erlebt, dass jemand irgendwie verschnupft reagiert hat, als ich gesagt habe, dass ich Deutscher bin. Aber die Menschen, die sind, warum auch immer, alle verrückt nach Berlin.
Weil es hier eigentlich ziemlich cool ist, bis auf den Dreck.
Ja, noch billig, ja.
Das auch noch, genau. Es ist cool, es ist billig. Ja.
Und du musst überlegen, dass wenn du in einem Land aufwächst, wo
das Bier 7 Euro kostet.
Ja. Das Bier 7 Euro kostet, da kotzen die Deutschen, wenn sie für ein Liter Bier das im Oktoberfest zahlen.
Ja, stimmt.
Das ist ja kriminell. Hier ist genau. Der Alltag, ja. Da so, Sonderangebot, Bier nur 3 Euro. Ja, trotzdem hier. Da würdest du trotzdem in der deutschen Kneipe die Nase rümpfen, wenn du für deinen Becks oder Paulaner 3 Euro zahlen musst.
Ja.
Und glücklicherweise gibt es hier Paulaner. Paulaner Wein Stefan und die ganzen deutschen Biere gibt's alles.
Jetzt weiß ich, wo ich hin soll. Ich weiß, was ich machen soll. Wo soll ich nicht hin und was soll ich lassen?
Du solltest vielleicht nicht an der Klagemauer irgendwelche Allahu Akbar-Rufe loslassen und in deine Jacke greifen.
Warum sollte ich das auch tun? Ich meine, also irgendwann...
Ja, hat letztes Jahr jemand gemacht und ist da eben...
Er wird dann sofort erschossen, oder?
Ja, passiert.
Suicide by Cop.
Ja, es ist halt wirklich dumm, weil die Leute, die nehmen das ernst und die drücken ab und das ist verständlich. Dinge, die man nicht machen sollte. Ich glaube, Israelis mit politischen Gesprächen nerven.
Ja. Es ist ungefähr so, als würdest du einen Übergewichtigen mit Gesprächen über Ernährung nerven, ne?
Ja, genau.
So, es ist sowieso den ganzen Tag politisch, was da in Israel ist. Und dann kommt noch irgend so ein Klugscheißer von außen und will dir erzählen, was du zu fressen hast und was nicht. Ja,
richtig. Verstehe. Und der einfach, wenn so ein Blinder oder wenn du einem Blinden erzählst, Tipps, wie man sich in der Dunkelheit zurechtzufinden hat, ja. Der denkt auch so, ja, kannst du nicht mal einfach die Klappe halten?
Genau.
Eine Sache, die man sein lassen sollte, ist schüchtern sein. Funktioniert hier nicht. Die Leute sind hier so tachlis, also so direkt. Tachlis ist übrigens ein hebräisches Wort. Ja. Die Leute sind hier so direkt.
Das stimmt, die drei Israelis oder lass es fünf gewesen sein, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, waren, ja, denen brauchst du gar nicht irgendwie diplomatisch zu kommen.
Ja, nö, die sind, weißt du, die Leute sind hier einfach natürlich, die sind so, alles was, es tut mir leid, wenn ich wieder politisch inkorrekt werde, aber es ist alles, was Amerikaner nicht sind, ja.
Ja, wobei das sind ja eigentlich die Kanadier, ne? Immer wenn ich unterwegs war und gedacht habe, boah, das ist aber mal ein reflektierter, herzlicher Amerikaner, stellt sich raus, kommt aus Kanada. Das war immer so meine Erfahrung.
Ja, also die Leute sind hier ein bisschen, also so die Amerikaner, die sagen ja alle, nice, ja, die sind alle scheiße freundlich. Findest du hier, die Leute sind hier echt, die sind sehr direkt und wenn sie dich irgendwie fragen, willst du was trinken, dann sei bloß nicht so blöd deutsch und sag nein.
Okay.
So diese, weißt du, wenn du in Deutschland bei einer
Familie... Nee, lass mal, ich bin ja so bescheiden.
Ja, genau. Und ich habe das, als ich hierher gekommen bin, habe ich mal ja ein bisschen guter Gast und sag's erst mal eine Runde zu allem nein, damit du nicht so wie das Bettlerkind aus der Nachbarschaft daherkommst. Und die haben halt gesagt, okay, der verhält sich deutsch, dann bringe ich mal alles, was ich im Kühlschrank habe und breite es so lange auf dem Tisch aus, bis dieser Sack endlich mal anfängt zu essen.
Beschämen durch Beschenken.
Hm? Ja, genau. Beschämen durch Beschenken. Das ist sehr gut israelische Gastfreundschaft zusammengefasst. Also ich glaube so, die Leute sind hier wirklich ein bisschen direkter und das ist sehr gewöhnungsbedürftig und kann bei manchen Menschen sehr als grob aufgefasst werden. Aber mich persönlich stört es nicht, weil entweder lieben sie dich oder sie mögen dich nicht und du merkst es sofort. Mhm. Da weißt du, wo du dran bist.
Da ist ja überall Bazar, ne?
Und ja, immer.
Da wird den ganzen Tag gehandelt.
Es gibt ja auch keine Rolex zu kaufen hier, ne?
Genau. Wie handelt der Israeli? Handelt der überhaupt?
Nö. Also vielleicht doch, ich weiß es nicht. Also
ich komme dadurch, also ich war halt häufiger in Asien.
Ja.
Und da, immer wenn du da irgendwie was kaufen willst, musst du verhandeln.
Ja,
ich unterstelle jetzt jedem anderen Land außer Deutschland und Norwegen, dass das da auch so ist.
Ja, du kannst, sagen wir so, wenn du in die Altstadt gehst, in die in den Touristenmarkt da und der sagt dir einen Preis, dann handel ihn runter, bis du bei einem Drittel des Preises bist.
Mhm.
Kaufst und wenn du weggehst, wird er zu sich sagen, hey, der Idiot, ich habe gerade so ein gutes Geschäft gemacht.
Ja, ist wie in Asien. Ja. Du gehst weg und denkst, boah, geiler Kurs, sowas hätte ich ja nie im Leben gedacht und alle anderen sagen, der hat dich über den Tisch gezogen.
Hm? Ja. Aber abgesehen von diesen ganzen, ganz ehrlich, Touristen, so wie die sich verhalten, manchmal verdienst die wirklich über den Tisch gezogen zu werden. Mhm. Die ganze Zeit ist Buch im Tourist, die Nase im Touristenführer halten und anstatt einfach mal selber mal zu erkunden. Also, einfach
mal losmarschieren, ja.
Ja, Naivität gehört ja immer bestraft. Aber ich glaube einfach, dass die Israelis selber, ja, es gibt sehr, sehr viele Einkaufsmalls in, also außerhalb von Jerusalem ist es schon viel, viel krasser. Also da hast halt ein da gehst du einfach in den Laden, da was hier H&M heißt in Israel Castro, ist eine israelische Firma. Die gab es bis vor kurzem auch in Deutschland vereinzelt. Und da gehst du einfach hin und kaufst das Zeug. Also da ist nicht so, dass du großes Handeln anfängst. Also die Leute sind hier weitaus kultivierter, als man ihnen zutrauen mag.
Mhm.
Also nur wenn die halt wirklich in so ein Ort wie jetzt den Früchtemarkt gehst in Jerusalem oder Tel Aviv, gibt es auch so einen Teil, dann handelst du natürlich durch die Gegend, aber das, ey, wenn ich anfange für bei einem Bund Bananen für 60 Cent noch rumzuhandeln, ich glaube, da müsste ich mich echt schämen, wenn ich sowas machen würde.
Ja, dann hast du es eigentlich sogar noch nicht mal besser verdient, als geohrfeigt zu werden.
Ja, richtig. Also Israel ist ein sehr modernes Land. Es ist ein Land, was sich immer noch entwickelt, aber es ist definitiv kein Entwicklungsland. Also wir sind technologisch so viel geiler als Deutschland. Also ich zahle für meinen Handyvertrag, wo ich wirklich All-You-Can-Eat-Internet habe. Ich habe Flatrate ins ganze Land und in 55 andere Länder. und kann jederzeit meinen Vertrag kündigen. Es gibt hier per Gesetz keine Laufzeiten.
Mhm.
Und ich zahle 12 Euro dafür.
Ja.
Viele Grüße an die Telekom-Kunden an dieser Stelle.
Ja, also an mich.
Ich war ja auch mal in dem Laden beschäftigt.
Bist du eigentlich aus Deutschland komplett abgemeldet? Oder?
Nö. Ich bin hier momentan.
Du bist ja nicht ausgewandert, ja, stimmt. Ja.
Noch nicht. Aber ich glaube, irgendwann will ich nach Deutschland zurück. Also momentan, weißt du, ich bin jetzt 23, da willst du echt noch alles auskosten, irgendwie, was du an dem, was du an der Welt sehen kannst. Aber ich glaube, irgendwie, ich fühle mich überall zu Hause, außer in Deutschland, nicht so wirklich. Also, und es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich meine Familie doof finde. Ich liebe diese Menschen über alles. Aber mich zieht es in die Ferne. Und das ist so ein Sog, da gehe ich in Deutschland wirklich kaputt, wenn ich da die ganze Zeit verbringen müsste. Und ich kann jedem Menschen nur empfehlen, einfach mal ins Ausland zu gehen, so viel wie geht. Aber nochmal zurück auf deine Frage. Also es ist es ist hier nicht überall Schuck, es ist nicht überall Bazar, sondern stell dir das so vor, das, was wir in riesengroßen, wie heißen diese ganzen Ketten, nicht Karstadt, ja?
Ja.
Haben, so du gehst in einen Laden und da findest du das Sortiment 1 bis Z. Sortiment A bis Z, das gibt's hier halt nicht. Du hast halt viele kleine Läden, die spezialisiert sind, da gehst du rein, suchst dir was aus. Es macht Shoppen einfach viel mehr Spaß, weil nicht alles in solchen Mega-Betonklötzen versteckt ist. Hier hat's auch größtenteils überall Glasfaser verlegt. Ich zahle, wenn ich mir jetzt ein vernünftiges Internet in meine Wohnung reinlegen lassen will, zahle ich auch keine 20 Euro dafür, dass ich dann eine Glasfaser habe.
Also, wenn Israel dich nicht haben will, in welches Land gehst du dann? Weil Deutschland soll es ja erstmal nicht sein.
Dann werde ich erstmal mich mit Israel unterhalten und fragen, ob die nicht alle Tassen im Schrank haben.
Dann setzt's was.
Ja, dann setzt's was. Dann hole ich meine Armada von Anwälten und
du klagst dich ins Land. Das wäre genau. Das wäre mal cool. Ja.
Ja, haben schon Leute besucht, die sind aber kläglich dran gescheitert. Nee, also wenn hier niemand Nein sagt, dann hilft nur eins Chutzpah und dann einfach kaltschnäuzig da so lang zu nerven, bis mal jemand Ja sagt. Und wenn das alles nicht hilft, dann frag mich nicht, gute Frage. Ich glaube, ich würde dann meine zukünftige israelische Frau mitnehmen und sagen, Schatz, wir gehen mal in der Welt rumfahren.
Simon Groneberg aus Jerusalem, vielen Dank.
Ist nicht tot.